Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Ausgabe 1 der Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds. In der Ausgabe 1 wollen wir die Moderatoren vorstellen und ein wenig auf Konzept, Inhalte und Verfügbarkeit des Podcasts eingehen. Mein Name ist Thorsten Paschmann, ich sitze in dem schönen Buxtehude. Und wir haben uns entschlossen, die Veröffentlichung zum Thema Investmentfonds, die regelmäßig unter dem Begriff Fondsgedanken auf Twitter zum Beispiel zu finden sind, durch einen Podcast zu ergänzen. Inhaltlich wollen wir uns mit der gesamten Thematik der Investmentfonds, sowohl der sogenannten aktiven wie auch der passiven, was das im Einzelnen ist, darauf kommen wir noch, zu beschäftigen. Wollen Personen aus der Branche vorstellen, Interviews führen und von der Dauer her denke ich mal, dass wir so zwischen 30 und 40 Minuten pro Ausgabe machen können. Die Verfügbarkeit des Podcasts soll auf den üblichen Portalen, wo man uns herunterladen kann, gewährleistet sein. Also iTunes natürlich verlinkt über unseren Twitter-Account und die anderen bekannten Möglichkeiten. Wichtig ist für die dauerhaft erfolgreiche Darstellung eines Podcasts, dass wir Feedback bekommen von unserem Hörern, ob wir den Geschmack dessen, was wir hier brauen, auch richtig haben und bieten an, auch auf Feedback-Fragen einzugehen. Die E-Mail-Adresse, auf die Fragen eingereicht werden können, lautet podcast@fondsgedanken.de, also podcast@fondsgedanken.de. Und in den nachfolgenden Sendungen werden wir dann entsprechende Fragestellungen oder Bemerkungen aufgreifen und versuchen, diese abzuarbeiten. Ein guter Podcast besteht nicht nur aus der Tonspur, sondern auch aus den sogenannten Shownotes, also Links und Erklärungen, die sich auf den Podcast beziehen. Wenn wir beispielsweise einige Themen, ob das volkswirtschaftliche Art oder Kapitalmarktthemen oder wenn wir Interviewpartner haben, so wird man unterhalb des Podcasts und deren Veröffentlichung eben die sogenannten Shownotes finden, auf denen die Erklärungen und die Links zu finden sind, wo es weitere Informationen gibt, die wir innerhalb des Podcasts nicht besprechen können. Hauptakteur bin nicht ich. Hauptakteur ist der Herr Björn Drescher. Der Björn sitzt im ABC Tower in Köln. Bisher haben wir ihn nicht gehört. Das heißt aber nicht, dass er nicht da ist. Hallo Björn.
Ja, hallo Thorsten.
Björn ist Hauptakteur und wird auch, ich sag mal, häufiger als ich durch die Sendung führen. Deswegen, weil das Konzept auch auf seiner Idee beruht und insbesondere er seit mehreren Jahrzehnten, muss man sagen, im Bereich der Investmentfonds aktiv ist, übergebe ich jetzt einfach mal mit der Bitte, sich etwas vorzustellen, was das Ganze hier auf sich hat, welche Firma dahinter steht und welche Themen und Gäste wir so in den nächsten Folgen haben werden. Björn, los geht's.
Ja, an dieser Stelle würde ich mal übernehmen und vielleicht erstmal begründen, warum wir das Ganze Fondsgedanken genannt haben. Den Blog dazu als Internetseite gibt es ja schon seit über 2 Jahren mit mittlerweile, ich glaube, 200 Posts oder mehr als 200 Posts, die wir gemacht haben. Die Überlegung, das Ganze Fondsgedanken zu nennen, ging zurück auf ein Zitat von John Rockefeller, der mal gesagt hat, es sei besser, eine Stunde über Geld nachzudenken, als eine Stunde über Geld zu arbeiten. Und wenn man, wie ich, seit 25 Jahren sich mit Fonds beschäftigt, seit 20 Jahren mit der Firma Drescher & Zieles tut, dann hat man einen sehr großen Erfahrungsschatz gewonnen, mit dem man die aktuellen Ereignisse an den Kapitalmärkten, aber auch in der Fondsindustrie vielleicht manchmal einfacher nachvollziehen und in seltenen Fällen sogar prognostizieren kann mit einer höheren Prognosefähigkeit, als es andere können. Denn ein Experte, das hat mir mal ein anderer Experte gesagt, wird man in der Regel dadurch, dass man das Gleiche sehr, sehr lange tut und bestimmte Verhaltensmuster erkennt. Mark Twain hat ja mal so schön gesagt, dass Geschichte sich nicht wiederholt, aber dass sie sich reimt. Und vieles von dem, Was an den Kapitalmärkten passiert, vieles von dem, was in der Fondsindustrie passiert, sind eben auch Dinge, die sich wiederholen. Und an diesen Gedanken, die wir regelmäßig haben, da lassen wir als Informationsdienstleistungsunternehmen andere teilhaben. Beispielsweise über Börsenbriefe, die wir verlegen, beispielsweise in Form von Veranstaltungen. Dabei sind wir immer völlig unabhängig von den Interessenlagen einzelner Anbieter, weil wir selber keine Fonds produzieren und managen und auch selber keine Fonds verkaufen. Das heißt, wir sind mit der Analyse von Fonds beschäftigt, vor dem Hintergrund der Kapitalmärkte, in denen diese Fonds investieren. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass wir auch als Kolumnisten tätig geworden sind. Und ich selber habe diese Rubrik Fondsgedanken schon vor vielen Jahren als Kolumne aufgebaut, die mittlerweile bei Das Investment erscheint. Es gibt auch weitere Kolumnen von mir in der Börse Online beziehungsweise in der Euro am Sonntag, zumindest derzeit, wo regelmäßig Gedanken, die ich zu den Kapitalmärkten und zur Fondsindustrie habe, anderen mitteile. Und aus dieser Überlegung entstand irgendwann einen Blog zu machen, die Kolumnen dort zu sammeln und mit Blick in die Zukunft das eben auch in Form des Podcasts anzubieten. Ich selber bin ein relativ junger Freund der Podcast-Szene, muss aber sagen, dass ich diese Situation auch kenne, wo man es zu schätzen weiß, dass man beispielsweise im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer eigentlich eine sinnlose halbe Stunde verbringen würde mit dem Körperkult. Und man kann sie sinnvoll nutzen, wenn man sich einen Podcast anhört. Und da beispielsweise in unserem Fitnessstudio keine WLAN-Verbindung ist, bin ich immer froh, dass ich es mir vorher runterladen und nicht kann und nicht streamen muss, damit ich es dann für mich als wirklich sinnvolle Zeit nutzen kann und dann derzeit einigen Finanzpodcasts folge. Dabei habe ich festgestellt, dass der große Teil der Szene hier eigentlich eher aus dem Selbstentscheiderbereich kommt. Und das hat mich dazu ermuntert zu sagen, dann lass uns doch einfach den Blog, der ja schon einen sehr großen Fankreis draußen gefunden hat, erweitern um den Podcast. Und um das Ganze aktuell machen zu können, sind wir zum einen dazu übergegangen zu sagen, wir haben ein riesen Netzwerk als Haus Drescher & Zee. Wir haben in 20, 25 Jahren hier Verbindungen aufgebaut zu den diversesten Investmentgesellschaften, zu den Kapitalmarktforschern, zu den wissenschaftlichen Bereichen der Universität, hin zu den Politikern, die für die Kapitalmärkte und auch die Regulierung der Fondsindustrie in Berlin zuständig sind. Und dass wir einfach versuchen könnten, diese Gesprächspartner, die wir regelmäßig für unsere anderen Formate gewinnen, die auch für das Podcast-Format zu begeistern. Und so werden wir in den nächsten Monaten immer mal wieder Produktmanager, Fondsmanager, aber vielleicht auch den einen oder anderen Politiker mal im Gespräch haben, um über Dinge zu sprechen, die sie alle weiterbringen. Und es ist unser Ziel, hierbei uns auch an der aktuellen Nachrichtenlage zu orientieren. Das heißt, die Gesprächspartner auch immer mal mit dem zu konfrontieren, was gerade in den Medien gehandelt wird. Das vielleicht, Thorsten, beantwortet das deine Frage?
Das beantwortet die Frage, aber ich denke mal, wenn ich jetzt das erste Mal in so einen Podcast reinhören würde, so ein Thema, also das Thema Geldanlagen, sich mit Geldanlagen zu beschäftigen, ist ja ohnehin schon mal schwierig. Es gibt ja fast, ich sag mal, für Otto Normalverbraucher kein langweiligeres Thema als das Thema Geld. Zum Thema Geld gibt es schon einige Podcasts, auch sehr erfolgreiche, sehr viele im Bereich ETF und Selbstentscheider und solche Dinge. Ich frage mich, warum machen wir jetzt einen eigenen und auf welchem Niveau machen wir das? Wenn man das jetzt so ein bisschen abgespaced macht, sodass man nach dem dritten Satz in irgendwelchem Fachchinesisch ist. In der Finanzindustrie ist das ja üblich, sich zu unterhalten, sodass ein Dritter das überhaupt nicht versteht, worum man sich unterhält. Wenn wir das jetzt in einen Podcast einbringen, denke ich mal, wird es langweilig. Warum wollen wir den machen, wenn es denn schon Podcasts zum Thema, ich sag mal, Geld gibt? Und auf welcher Ebene nehmen wir uns das denn jetzt mal vor?
Ich würde zunächst mal mit der Ebene anfangen wollen und dabei einen Anglizismus kurz gebrauchen wollen, um dann auch zu erklären direkt, worum es geht, nämlich das B2B und das B2C. Wir haben auf der einen Seite ja immer die Situation, auch mit Blick auf die Regulierung, dass man bei den Dingen, die man sagt oder die man zeigt, gerade wenn es auch um Präsentationen geht, sich immer überlegen muss, Stichwort MiFID-Konformität, also die Regulierungsvorgaben, die aus Brüssel kommen, was darf man tun, auch unter Haftungsgesichtspunkten. Und es gibt das B2C, was eben an die Endanleger direkt geht und sich wendet und dann auch versucht, die Sprache der Direktanleger und der Endanleger zu sprechen. Und da werden wir versuchen, einen goldenen Mittelschnitt zu machen und zu sagen, das, was wir hier kundtun, die Fondsidee ist ja eine Kollektividee, ist ja eigentlich, wenn man so will, der einzig real existierende Sozialismus, wenn man so sagen will, dann soll es auch für alle sein. Mit anderen Worten, wir richten uns sowohl an den Profi als auch an den Laien, werden aber versuchen, die meisten Begriffe so zu erklären, dass sie jeder verstehen kann. Und da, wo ich Gesprächspartner habe, die natürlich in ihrem täglichen Doing sind, würden wir auch immer versuchen, da, wo Begriffe sind, die sich nicht jedem erschließen, den anderen darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, das könnten Sie vielleicht gerade noch mal erklären, dann kommt man ein Stück weiter. Zu der Frage, warum einen Podcast? Ich denke, dass in der Tiefe, in der wir Wissen über die Fondsindustrie zu bieten haben und damit auch über die Kapitalmärkte, in denen die Fonds ja investieren, das ist eine Tiefe, die ihresgleichen in Deutschland suchen kann. Das kann ich an der ganz einfachen Frage festmachen, zum Beispiel aktiv-passiv. Das eine ist nicht schlecht, das andere ist nicht schlecht, das eine ist nicht alleinselig machen, das andere auch nicht. Wir verfügen über die Kontakte in beide Richtungen, würden auch die Themen entsprechend so objektiv darstellen, dass auch immer klar wird, wo ist der Nutzen? Und das auch mit Blick auf andere Finanzinstrumente tun. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, die Diskussionen um Genussscheine, um Beteiligungen, um Private Equity, nichts von dem ist als solches schlecht oder falsch, weil man muss sich überlegen, wie man es einsetzt. Und ich denke, da bringen wir den Erfahrungsschatz und auch die Objektivität mit, dazu viele Anhaltspunkte bieten zu können und zum Allgemeinwissen beizutragen. Das ist eigentlich das größte Ziel und dabei in gewisser Weise zu unterhalten. Bei Drescher und Sie haben wir uns ja den Begriff der Information schützen lassen. Wir wollen mit dem Thema Fonds nicht nur zum allgemeinen Wissen beitragen, wir wollen auch unterhalten. Und ich denke, das kommt der Idee des Podcasts ja auch näher.
Also was mir bei anderen Podcasts, ich bin ein heftiger Podcast-User, nicht nur im Finanzbereich, sondern auch im Technologiebereich und auch andere Themen, weil es eben spannend ist im Auto, dass man das so weghören kann oder sonst wo, wenn man Zeit hat, am Bahnhof oder was auch immer oder im ICE. Mir fällt ein relativ doch unkritischer Umgang mit dem Thema passive Investmentfonds, Stichwort ETFs, in dieser Podcast-Szene aus, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich höre da ganz viele. Es ist sehr einseitig in Richtung passiv. Und wenn man sich die passive Szene mal anguckt, die jetzt tausende Produkte unterhält, also es ist ein einfaches Vehikel, um Geld anzulegen. Wenn ich mir die passive Investmentfonds-Szene oder ETF-Szene ansehe, ist das alles andere als einfach. Also das mag sein, dass da ein einfaches Produkt dabei ist und selbst wenn es dann ein Luxemburger oder ein Irländer ist, wird es dann vereinfacht, das ETF ist alles gleich gut. Ich denke mal, wir sollten den Podcast auch benutzen, um, ich sag mal, im Bereich der passiven Fonds mal ein bisschen zu differenzieren, weil auch da kann man eine ganze Menge falsch machen. Immer wenn die Sonne scheint, so wie jetzt, ist das mit den ETFs prima. Ich habe ETFs in bestimmten Marktsituationen schon sehr merkwürdige Kapriolen schlagen sehen. Und ich denke mal, bevor man, ich sag mal, für oder die eine oder andere Fondskategorie wettert oder sich da so schützend davor stellt, dass das eine gut und das andere böse ist, können wir ja mal versuchen, hier so ein bisschen den Ausgleich zu machen, ohne zu sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht, aber auch ein paar, ich sag mal, kritischere Dinge in den Bereich reinzubringen, der auf den ersten Blick einfach aussieht. So ein ETF sieht einfach aus. Und in der Tiefe sind die das zum Teil überhaupt nicht und haben mit Sicherheit auf der einen oder anderen Seite auch Überraschungspotenzial, was man heute schon erkennen kann. Da würde ich sagen, können wir bei den Fondsgedanken vielleicht ein bisschen genauer auf das eine oder andere schauen, um zu sagen, also alles, was einfach aussieht, ist es am Ende des Tages vielleicht dann doch nicht.
Mit Sicherheit.
Siehst du anders?
Nein, ich sehe das nicht anders. Ich denke, dass noch mehrere Podcasts sich auch mit diesem Themenkreis beschäftigen können, mehrere Folgen dieses Podcasts in der Zukunft. Aber ich möchte von Anfang an ausdrücken, dass ein ETF als solcher nicht per se richtig oder falsch ist. Ja. Und dass es eben eine Überlegung ist, ja, sowas einzusetzen, aber man wissen muss, wann man es tut. Ja. Das, was ich immer ganz interessant finde, ist, dass der Eindruck entsteht, der ETF würde einem alle Anlageentscheidungen abnehmen. Selbst wenn ich einen MSCI World ETF kaufe, habe ich schon eine ganze Menge Entscheidungen getroffen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich in Aktien investieren will und nicht in andere Anteilklassen. Mhm. Ich habe mich entschieden, es weltweit breit gestreut zu tun und nicht auf einzelne Märkte spezialisiert. Ich habe mich dafür entschieden, mit diesem globalen Aktienindex ihn von einem ganz bestimmten Anbieter zu nehmen. Und ich habe mich für einen Zeitpunkt entschieden, zu dem ich kaufe. Das waren schon eine ganze Menge Entscheidungen, mit denen ich richtig und falsch liegen kann. Ja. Und das zeigt vielleicht schon ein bisschen, so einfach, wie es manchmal klingt, ist es nicht. Denn ich werde auf jeden Fall in der Zukunft noch eine Entscheidung treffen müssen, nämlich wann ich verkaufe. Und auch das ist eine, die kann unterschiedlich sinnvoll sein, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt sie erfolgt.
Naja, die kann mir ja auch abgenommen werden, wenn schlicht und einfach der Fonds liquidiert bin, solange ich noch drin bin. Ich meine, das ist ja eine Thematik, mit der muss man sich beschäftigen. Es ist ja, man kann zwar Anlagezeiträume von 30 Jahren rechnen, aber man kann ja mal zurückgehen, welches Anlagevehikel hat es denn 30 Jahre in der Form gegeben. Ich meine, das ist zum Teil auf dem Papier auch immer zu kurz gesprungen, dass das, was ich heute kaufe, die nächsten 30 Jahre auch so funktioniert, dass ich es nicht verändern muss. Das ist eine Unterstellung, die habe ich in der Realität noch nicht so häufig gesehen.
Für spezialisierte ETFs gilt das sicherlich, dass es ein MSCI World als solchen in der Zukunft oder zumindest eine abgeleitete Produktform für einen milliardenschweren Fonds geben wird. Davon bin ich schon relativ überzeugt, aber weil wir hier bei Gedanken sind ja auch immer so Gehirnimpulse, vielleicht noch eine andere Überlegung direkt mit dazu für alle ETF-Freunde. Man muss sich einfach mal überlegen, was sich die Herren Dow und Jones beispielsweise, als sie seinerzeit den Dow Jones Index kreiert haben, was sie sich eigentlich gedacht haben, als sie das gemacht haben. Sie wollten ein Marktbarometer entwickeln und sie hätten sich im Entferntesten nicht vorgestellt, wahrscheinlich, dass daraus ein Underlying für die Anlageentscheidung anderer würde. Einfach alleine auch schon aus zwei Gründen heraus, weil ein Index immer prozyklisch ist, denn ich werde immer mit dem fallenden Indexpreisen auch mehr der Papiere verkaufen in diesem Indexfonds und ich werde umgekehrt die teuren Sachen, die schon teuer sind, wenn der Markt steigt, immer mehr nachkaufen. Das heißt, eine Prozyklik wohnt automatisch inne. Und man muss eins wissen, natürlich habe ich alle besten Titel eines Universums in einem Index drin, aber ich habe entsprechend auch die schlechten dabei. Und da muss man sich einfach fragen, ob das nicht im einen oder anderen Falle auch kontraproduktiv sein kann. Nichtsdestotrotz, ich betone nochmal, um einen Markt schnell 1:1 abbilden zu können, auch mit Blick auf die Verfügbarkeit und Veräußerungsfähigkeit von Papieren, kann ein Indexfonds Sinn machen und würde ich ihn auf keinen Fall verteufeln wollen.
Nein, tue ich auch nicht. Wir wollen ja in der ersten Ausgabe jetzt nicht alle Themen erschlagen im Bereich aktiv-passiv und gut und schlecht, das geht auch gar nicht. Ich hatte mir jetzt vorgenommen für die erste Ausgabe, aber neben dem, was wir hier machen wollen und mit wem man es zu tun hat, doch eine Thematik mal zu besprechen, die, ich sag mal, im Bereich der aktiven Fonds im Moment en vogue ist. Das ist eigentlich für Leute in der Branche eine Riesennachricht gewesen. Es ist auch für Privatanleger eine Riesennachricht, weil ganz viele den Fonds haben müssen, weil er so riesig geworden ist. Das heißt, er ist in ganz vielen Depots vorhanden, wurde in Deutschland rauf und runter empfohlen. Und jetzt hat es da eine Nachricht gegeben, die ich sehr interessant finde, die wir eigentlich schon so seit Monaten latent im Gefühl hatten, dass das kommen wird, aber jetzt ist es eingetreten. Geht um den Nordea Stable Return Fund, also einen aktiven Investmentfonds, der in dem Kapitalmarktumfeld, dem zinslosen Kapitalmarktumfeld eben einen doch stetigen Ertrag produziert hat, einen ganz tollen Track Record, sogenannten Track Record hat, also Vergangenheitsergebnisse. Und jetzt passiert Folgendes, die ausgebende Gesellschaft, die Firma Nordea, führt einen sogenannten Soft Close durch. Und was das mit einem Soft Close auf sich hat, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, das frage ich dich mal. Sag mir doch mal ein paar Gedanken zum Thema Nordea Stable Return und Soft Close.
Da muss man zunächst mal sagen, Nordea Stable Return, wie heißt der Claim des Fonds so schön? Also dieses Versprechen dieses Fonds lautet ja in den Marketingaussagen immer Stabilität immer. Stability always. Und es ist so, dass viele Fonds mit einer ähnlichen Botschaft daherkommen, aber viele haben nicht gehalten, was sie versprochen haben. Bei diesem Fonds muss man sagen, speziell durch die letzten Jahre hindurch und gerade durch die letzten, ich sag mal, 18, 20 Monate hindurch, konnte man sehr schön sehen, wie der Fonds sein Versprechen gehalten hat. Ich erinnere mal an den China-Flash-Crash im Juli letzten Jahres. Da hat sich der Fonds sehr, sehr gut gehalten, während andere stark durchsackten. Wir haben eine ähnliche Situation Anfang des Jahres gehabt und auch die Brexit-Situation hat der Fonds sehr gut verdaut und dabei eigentlich konstante zusätzliche Erträge aus Multi-Asset-Strategien herausgezogen. Und dementsprechend hat er sich sehr viele Freunde gemacht. Aber wenn man sich überlegt, dass dieser Fonds nun gerade etwas älter als 10 Jahre ist, Dann hatte er Ende letzten Jahres etwa 8 bis 9 Milliarden Volumen. Und zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt drüber sprechen, und da war die Wertentwicklung dann seitdem um die 5-6%, die hat den Kohl nicht fett gemacht, da sind wir jetzt bei 18 Milliarden. Und das heißt, es ist eigentlich seit Jahresanfang in diesen Fonds europaweit von diversen Vertriebspartnern und Investoren, von Banken, von Vermögensverwaltern, sind sehr, sehr hohe Mittelzuflüsse gewesen, in der Summe fast 10 Milliarden. Und die Frage, die sich natürlich ein Management mit Blick auf seine Strategien immer stellen muss, ist die Frage, wann beginnt eine Anlagestrategie zu verwässern? Das hat nichts mit dem alten Slogan zu tun, wegen Reichtum geschlossen, sondern es hat was damit zu tun, dass man zwar immer investieren kann, aber vielleicht nicht immer sinnvoll und nicht immer so, wie es die Strategie hergibt oder wie sie es vorgibt. Und entsprechend hat man sich Gedanken gemacht im Hause Nordea über seine Kapazitäten, die man hat, um letzten Endes diese Strategie unverwässert weiter durchziehen zu können. Und hat sich dann überlegt, dass man da die Mittelzuflüsse zwar noch nicht komplett stoppen will, das wäre ein zweiter Schritt, über den wir gleich gerne sprechen können, in einem ersten Schritt will man sie verlangsamen. So, und das, worum es jetzt in diesem Zusammenhang geht, ist dann ein sogenannter Soft Close. Dieses Schließen von Fonds, das kennen wir ja auch noch aus einem anderen Bereich. Leider wissen 800.000 Deutsche nur sehr genau, was ich meine, nämlich die, die in abzuwickelnden Immobilienfonds festsitzen. Dort haben wir ja die Situation gehabt, dass die Fonds quasi eine Illiquidität haben. Das heißt, es gab mehr Wünsche, Anteile zurückzugeben an die Investmentgesellschaft, als in der Kasse war, um sie auszuzahlen. Das ist diese Situation, die nennt man zwar auch Schließung. Im fachlichen Begriff spricht man hier von einer Aussetzung der Anteilsrücknahme. Und das, was wir bei diesen Schließungen sehen, wo Nordea jetzt beispielsweise eine Rolle spielt, ist das Stoppen oder zumindest Einschränken der Anteilsausgabe von Fonds zum Nettoinventarwert. Und das heißt, es geht darum, hier nicht eine zu hohe Kasse aufzubauen, die dann die Erträge, die Performance-Beiträge aus den Investments zu verbessern droht im Sinne der Anteilsinhaber, die geschützt werden sollen. In einem solchen ersten Soft-Close gibt es für die Gesellschaft immer die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe durch, dass der Ausgabeaufschlag voll erhoben wird. Das kann eine erste Maßnahme sein. Sie wissen, es gibt draußen viele Discounter und trotzdem kann eine Investmentgesellschaft das so einstellen, dass sie sagt, der wird nur zum vollen Ausgabeaufschlag abgerechnet. Das ist eine eher außergewöhnliche Praxis, das so zu machen. Der klassische Soft-Close, wie wir ihn jetzt auch bei Nordea sehen können, ist der zu sagen, alle, die diesen Fonds schon haben, dürfen ihn nachkaufen, aber neue Investoren dürfen keine Anteile erwerben. Das ist, muss man sagen, bis zu einem gewissen Grade ein frommer Wunsch, denn es stellt sich natürlich auch immer die Frage nach der Kontrolle. Und kontrolliert werden muss sowas von den depotführenden Stellen, also von den Banken, die dann häufig auch als ein Kunde gelten. Hat also eine Bank schon den Stable Return gekauft, dann kann es die Situation geben, dass sie auch Neukunden, die den noch nicht hätten, den vermitteln kann und es wäre schwer zu kontrollieren. Nichtsdestotrotz ist das ein erstes Signal an den Markt zu sagen, bitte langsam mal die Mittel zufließen lassen, sonst müssen wir komplett stoppen, dann müssen wir hart schließen und das will man häufig nicht. Der Hard Close wäre dann eine weitere Entscheidung. Nordea hat in diesem konkreten Fall noch einen Zwischenstep eingebaut. Ab dem 1. Oktober soll pro Investor nicht mehr als 1 Million Euro pro Tag angelegt werden können. Das ist natürlich für einen Privatanleger eine überschaubare Summe, sodass die Anteilsinhaber, die Alten, da wahrscheinlich kein großes Problem drin sehen. Aber gerade für die Vermögensverwalter oder so, die dann im größeren Stil für mehrere Kunden in ihre Vermögensverwaltung reinkaufen wollen und ja für die Zukunft auch planen wollen, wird das dann schon zum Problem. Und der engere Schritt und das richtige Zumachen ist dann der Hard Close. Der Hard Close bedeutet, die Gesellschaft nimmt überhaupt keine Gelder mehr an, wobei in der Vergangenheit mehrere Gesellschaften versucht haben, zumindest die Sparpläne, die alten Sparpläne, weiter bedienen zu können. Da muss man im Einzelfall gucken, ob man eben die Kontrolle eingerichtet bekommt. Es gibt Fondsplattformen, die in der Lage sind, quasi für die Gesellschaft einzufrieren, was es an früheren Sparplanbeständen gegeben hat. Wer also auch schon früher 100, 200 Euro gespart hat, soll das in der Zukunft auch können, dass man das zeigt. Und dass man keine neuen abschließt. Es gibt aber auch welche, die dazu technisch nicht in der Lage sind. Und dann stehen wir quasi vor dem kompletten Hard Close. Eine Gesellschaft wird diesen Hard Close nicht unnötig lange durchziehen wollen. Das heißt, sehe sie eine Möglichkeit, ihre Anlagestrategie angesichts von Kapitalmarktentwicklung oder auch von abfließenden Mitteln aus dem Fonds eines Tages wieder aufzunehmen, ist sie ja ihrem Umsatz nicht böse und würde es dann letzten Endes auch wieder öffnen.
Heute habe ich einige Mails bekommen, so mit dem Tenor, Nordea Stable Return, Soft Close, Alternativen zum Nordea Stable Return. Also man sieht, dass Gesellschaften versuchen jetzt, ich sag mal, das verminderte Mittelabkommen für eigene Produkte abzugreifen, nach dem Motto, wir haben auch sowas, das ist genauso gut oder das ist noch nicht entdeckt, aber jetzt kann man einen Blick drauf werfen, weil es den nicht mehr gibt. Was hältst du von solchen Aktionen?
Naja, ich halte es für völlig natürlich, erstens, dass sich dieser Druck verteilt. Wenn wir mal überlegen wollen, mit Blick auf die Bedeutung des deutschen Marktes im europäischen Kontext, dann dürfte natürlich ein größer Teil der Mittelzuflüsse in den Nordea Stable Return auch aus schwedischen, dänischen, überhaupt skandinavischen Häusern gekommen sein, aber eben auch viel vermutlich aus Spanien, aus Italien. Nichtsdestotrotz, der deutsche Markt wird hier mehr als 1 Milliarde, denke ich mal, schon seit Jahresanfang ausgemacht haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, diese Mittel, die dort reingegangen sind und die ja anscheinend aus dem Markt zur Anlage kommen, jeden Monat, jedes Quartal, wo gehen diese Mittel jetzt hin? Das muss man sich einfach vorstellen wie so ein Wasserschleusenmodell. Wenn ich eine Schleuse zumache, dann wird der Druck woanders größer. Und da versuchen natürlich jetzt alle an der richtigen Schleuse zu stehen und zu sagen, habt ihr mich hier gesehen? Hier könnt ihr mit eurem Schiff auch rein. Das im Zuge der Visibilität alle versuchen, hier quasi was vom Kuchen abzubekommen, und wenn es nur Krümel sind. Man muss mal auf die Absatzstatistiken schauen, dann sehen wir einen sehr konzentrierten Mittelzustrom zu einigen wenigen Leistungsträgern, Fonds in der Fondsindustrie, zumindest im aktiven Fondsmanagement. Wir können dann zum einen sehen, dass sehr viel Mittel in Multi-Asset-Fonds gehen, in vermögensverwaltende Fonds gehen, und wir können auch da sehen, dass es in einige wenige Produkte geht. Natürlich heißt das, der Druck auf die, ich sag mal, Leistungsträger und nachgefragten Hard-Seller, der wird größer werden und andere werden versuchen, sich anzudienen und zu sagen, habt ihr mich hier als Ersatzlösung gesehen? Inwiefern es Ersatzlösungen sind, bietet sich mal an, die Historien der Fonds dann miteinander zu vergleichen, auch mit dem Stable Return und ja, vor allen Dingen mal die Strategien zu hinterfragen, die die anderen Fonds verfolgen. Und die der Fonds verfolgt. Das ist für den Laien nicht einfach möglich. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Denn wenn ich einfach nur mir anschaue, dass das Einjahresergebnis beispielsweise eines anderen Fonds ungefähr dem von Nordea Stable Return entspricht, dann heißt das ja noch lange nicht, dass der Fonds in der Zukunft in der Lage ist, das Gleiche zu machen. Und das heißt schon gar nicht, dass er die gleiche Strategie verfolgt.
Ja. Wir werden jetzt für die erste Ausgabe schon so ein bisschen lang hier. Ich denke, wir haben eins der, ich sag mal, im Moment heißen Themen, Hard- und Soft-Close, Nordea Stable Return, mal angerissen. Vielleicht haben wir die Chance, in den nächsten Podcasts mal uns die Alternativen mal ein bisschen näher anzugucken und das ganze Thema Multi-Asset, was im Moment so beliebt ist. Früher, ich sag mal, in den 90er Jahren hat man das noch einen Mischfonds genannt, mit dem Unterschied, dass es damals keiner wollte und heute wird es fast ausschließlich gekauft und verkauft. Vielleicht gucken wir uns die Alternativen, die sich da anbieten, in den nächsten Podcast-Folgen mal an. Ich denke mal, für die erste Folge zu besprechen, was wir hier vorhaben und ein Thema Multi-Asset, Hard- und Soft-Close und ein bisschen was, ein paar Grundgedanken zum Thema aktive und passive Fonds, das sollte für heute eigentlich mal ausreichen. Du hast allerdings schon die Folge 2 in Planung und die ist gar nicht so weit weg. Erzähl doch mal kurz, was du davor hast.
Die Folge 2 würde schon an die Frage von eben anschließen, was bietet sich da als Alternative an. Da muss man dazu sagen, wir haben diesen Podcast schon etwas länger geplant und auch die, ich sag mal, ersten Gesprächspartner haben schon mal so ein bisschen eingekreist. Und wenn das alles gut geht, wie ich es mir denke, werde ich in der ersten Podcast-Sendung den Produktmanager des Hauses Etenea, John Korter, als Gesprächspartner haben. Ein Haus, das ja mit dem Thema vermögensverwaltende Multi-Asset-Fonds deutschlandweit bekannt geworden ist.
Sag mal einen Fonds.
Sag mal einen Fonds. Den Aetna Aktiv A. Ja. Das ist so das Schlagschiff des Hauses. Ja. Und da kann man eben auch sehen, dass man nicht immer anscheinend alles richtig macht. Auf jeden Fall mit diesen Produkten und John Korter haben wir durchaus einen Gesprächspartner, wo man diese Frage, wie sich dann jetzt der Druck auf andere verteilt oder auch wie es ist, wenn die Strategie mal anscheinend nicht zum Ziel führt oder man einen Fehler macht, wie man dann in der Presse auch behandelt wird. Das sind vielleicht Themen, die wir dann mit John in der ersten Sendung klären können.
Klingt doch cool. Ja, ich denke mal, die Themen werden uns so schnell nicht ausgehen. Und die Industrie ist bunt und produziert eigentlich auch die ein oder andere Skurrilität am laufenden Band. Ich denke, für die erste Folge, damit man eine Vorstellung hat, was wir hier so vorhaben und wie es denn weitergeht, das wollen wir mal dabei bewenden lassen. Das Fitnessband müsste, wenn man normal trainiert, auch gleich stehen bleiben hier, so dass ich sagen würde, wir belassen es mal für heute dabei. Ich sage mal hier Tschüss aus Buxtehude und vielen Dank fürs Zuhören.
Aber wie der Kölner so schön sagt, tschö.